Wer schon mal ein großes Fest ausgerichtet hat, vielleicht einen runden Geburtstag oder sogar eine Hochzeit, der stand vielleicht auch schon mal vor diesem Problem, entscheiden zu müssen, wen man denn jetzt nun einlädt und wen nicht. Denn nicht immer lassen die Räume, die man zur Verfügung hat, alle Gäste zu. Nicht immer ist das Budget so groß, dass man jeden einladen kann und mit Essen und Trinken versorgen kann, die man eigentlich gerne dabei haben möchte. Man muss vielleicht manchmal diese unbequeme Entscheidung treffen, zu sagen, wie nah steht mir die Person, die möchte ich unbedingt dabei haben. Und naja, auf die Person muss ich an dem Abend vielleicht leider verzichten. Mir ganz persönlich, uns, Lena und mir, ging es bei unserer Hochzeit tatsächlich auch so. Wir waren noch mitten im Studium. Wir hatten viele Kontakte zu unseren Freunden aus Jugendzeiten, die noch recht lebendig waren. Wir hatten neue Freundschaften im Studium geschlossen. Wir hatten unsere Verwandten und unsere Familien. Und wir mussten dann tatsächlich als Studenten, die eine Hochzeit feiern, wirklich richtig überlegen, wer noch abends zur Feier mit all dem Essen, was wir auch organisiert und bezahlt haben, einladen konnten und wen wir jetzt nur zum Gottesdienst, zum Trauakt einladen. Und vielleicht kennt auch ihr dieses Beispiel, wenn man vor einer solchen Situation ist, dann gibt es dieses, ja, wie ich finde, wirklich klassische Beispiel, da kommen dann die Eltern zu einem und sagen, du, aber den und den, den musst du aber einladen, weil ja, der Onkel Herbert, der hat früher einem Papa schon mal geholfen, als er so in Not war und der ist uns ganz nah verbunden als Familie und wenn du den nicht einlädst, dann ist der traurig oder beleidigt. Obwohl man selber vielleicht mit der Person in den letzten Jahren, ja, man kennt sie, aber gar nicht mehr so viel Kontakt hatte und eigentlich nicht auf dem Schirm hatte, diese Person einzuladen. Man würde doch lieber jemanden einladen, der einem viel näher steht, mit dem man viel mehr Kontakt hat. Wir hatten auch so einen Fall, und zwar war es in dem Fall meine Patentante. Ich wurde ja als Kind getauft in Österreich und hatte eine Patentante, die das auch wirklich ernst genommen hat. Aber als ich mit 4 Jahren, als wir weggezogen sind aus Österreich, als ich 4 Jahre alt war, war der Kontakt immer nur noch sehr sporadisch. Und in den letzten Jahren eigentlich fast gar nicht mehr vorhanden vor der Hochzeit. Sie hat sich irgendwann mal zu meinem 18. Geburtstag mit einer SMS gemeldet, aber da war nicht mehr sehr viel Kontakt, obwohl wir eigentlich nicht sauer waren. Und da meinte meine Mutter, du, die musst du einladen, ja, die ist sonst irgendwie angefressen, wenn sie es nicht eingeladen ist zu deiner Hochzeit. Und das habe ich dann eben gemacht. Eine Person war jetzt auch nicht so schlimm. Und sie kam tatsächlich und sie hat sich gefreut, sie hat getanzt, sie hat laut gelacht. Sie hat uns dann ein Lied gesungen, sie ist Sängerin, also hat das was eingebracht und wirklich durchgeknallt ist vielleicht ein bisschen zu extrem, aber sie war eine sehr extrovertierte Person, hat sich wirklich sehr mit uns gefreut. Das hat man gemerkt. Und für mich war es vollkommen in Ordnung, dass sie da war. Ich habe mich nicht geärgert. Ich habe sie aber jetzt auch an dem Abend über nicht so intensiv beachtet. Sie war da, ich habe mit ihr gesprochen, aber es waren auch viele andere Gäste und Freunde da. Die Hochzeit war vorbei und 1-2 Tage später waren wir bei uns im Wohnzimmer und kamen zu dem schönen Teil, Geschenke auspacken zu können, die man ja kriegt. Und das mag ich ja besonders gern, Geschenke bekommen. Da machen wir auf und da sind viele Glückwunschkarten da und auch Geldbeträge, die man einem jungen studierenden Paar schenkt. Und dann machte ich ihre eine Karte auf, die von meiner Patentante ist, mit einem lieben Gruß und dem wirklich größten Geldgeschenkbetrag von allen Gästen, den wir bekommen haben. Und das war dann der Moment, wo ich dann etwas peinlich berührt war. Hätte ich das gewusst, was für eine große Summe sie uns noch geschenkt hat, obwohl wir uns so lange nicht mehr gesehen haben und so wenig Kontakt hatten, hätte ich hier an unserem Hochzeitsabend mit Sicherheit noch mindestens ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, ein bisschen länger mit ihr gesprochen, als ich es getan habe. Und ich kann mir vorstellen, dass es uns, die wir hier sitzen, dass es einigen aus unserer Reihen, dem einen oder der anderen, mit Gott eventuell ganz genauso geht. Wir laden ihn in unser Leben ein, wir setzen uns für ihn ein, wir arbeiten mit, also auch wir bringen etwas ein, wir investieren Mühe, wir investieren Kraft, wir investieren Zeit und eben auch Geld. Und irgendwann gewöhnen wir uns ja auch mal daran, dass es diesen Gott in unserem Leben gibt. Und es ist vollkommen okay, dass er da ist, aber wir haben ihn vielleicht nicht mehr so sehr im Blick. Und vielleicht sehen wir eines Tages dann, was wir von ihm bekommen haben. Oder eines Tages nach unserer Zeit auf dieser Welt treten wir vor ihm und er wird uns dann fragen, und hast du mein Geschenk bekommen, was ich dir gemacht habe? Dann wird es vielleicht ein bisschen peinlich für den einen oder die anderen. Ich glaube, wir sind hier in Deutschland speziell sehr, sehr reich beschenkt worden. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, wenn ich das so sage, wieso denn? In den letzten Monaten war es alles andere als einfach für mich, Corona hin oder her, davon abgesehen. Aber ich habe um viele Dinge gebetet und gebeten und Gott hat nichts geschehen lassen. Vielleicht sogar das Gegenteil. Er hat vieles zugelassen, von dem ich gedacht hätte, na, da müsste er doch zumindest eingreifen und es verhindern. Es kann sein, dass das so ist und dass das nicht einfach ist. Und Gott erfüllt auch nicht all unsere Wünsche, aber er erfüllt all seine Verheißungen. Und trotzdem, auch wenn es in manchen Bereichen nicht einfach ist für einige von uns, Gott hat uns doch so vieles geschenkt, wenn wir einmal uns umschauen. Vielleicht viele Sachen, die wir gar nicht mehr bemerken. Ich bleibe mal jetzt allein bei mir und ihr könnt gucken, ob dieses Beispiel auch für euch passt. Aber wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich, wie wunderbar ich versorgt bin mit dem Essen, das weit mehr ist als das täglich Brot oder Wasser, das ich zum Überleben bräuchte. Da sind viele Vitamine mit dabei. Ich brauche den Wasserhahn nur aufmachen, bekomme sauberes Wasser, das ich wirklich trinken kann, ohne davon krank zu werden und vieles mehr. Ich lebe hier in einem Land in Sicherheit und in Freiheit. Und das war nicht immer so. In diesem Land, und es gibt auch heute noch Länder, wo das nicht so ist, wo die Menschen nicht in Sicherheit und Freiheit leben. Ich gehöre zu einer Generation, die in diese Situation hineingeboren ist. Und ich kenne Krieg nur aus den Nachrichten und aus der Ferne, aber habe es selbst nie erlitten. Gott sei Dank, dass das so ist. Mir geht es materiell so gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe Kleidung, die ich jeden Tag anziehen und wechseln kann und so vieles mehr, was noch darüber hinausgeht. Ich hatte und habe Zugang zu Bildung und zu Information. Ich bin zu einem sehr großen Teil körperlich gesund und geistig vielleicht auch. Ich bekomme, wenn ich sie brauche, aber ärztliche Hilfe. Ich bekomme Medikamente. Wir bekommen hier sogar einen Impfstoff, wenn wir es nötig haben. Ich habe Menschen um mich herum, die mir gegenüber freundlich sind, die auf mich Acht geben, die für mich beten, zu denen ich gehen kann, wenn ich Probleme habe. Ich habe das Wort Gottes, in dem ich frei lesen kann, das mir frei zugänglich ist. Wir können hier als Gemeinde Gottesdienst feiern, ohne Angst haben zu müssen, dass jeden Moment vielleicht die Staatspolizei oder eine andere Gruppe hier reinkommt und unser Treffen gewaltsam beendet, vielleicht sogar uns tötet. Mir wurde von Gott so vieles vergeben. All meine Verfehlungen der Vergangenheit, der Gegenwart und das, was noch kommen wird, von dem ich vielleicht gar keine Ahnung habe, dass ich das eines Tages tun werde, das ist mir jetzt schon vergeben. Mir geht es, wenn ich das alles so betrachte, so gut. Und ich bin so reich beschenkt worden. Und nicht nur ich, sondern ich glaube, viele von uns, auf viele trifft das zu, die heute hier sind. Dann stellt sich vielleicht die Frage, warum macht das denn Gott denn? Hat er vielleicht irgendwie einen Hintergedanken dabei? Wir kennen alle diese Art von Geschenken, die man macht, weil man ein gewisses Kalkül dabei hat. Ja, ich habe mal von Großeltern gehört, die haben ihren Enkeln gesagt, dass sie all ihre Schuhe, die sie in ihrer Kinder- und Jugendzeit brauchen werden, kaufen werden. Mit der Bedingung, dass die Eltern mit den Kindern jedes Mal zu ihnen kommen müssen, um sich die Schuhe bei ihnen abzuholen, damit sie Zeit mit ihren Enkeln verbringen können und die Familie zu ihnen kommt. Und Kinderfüße wachsen schnell, also das ist dann nicht nur irgendwie einmal alle 2 Jahre dran, später vielleicht, aber am Anfang nicht. Also Geschenke, wo man merkt, da hat sich jemand was bei gedacht. Ist das bei Gott auch so? Der katholische Theologe Lothar Zenetti hat einmal ein Gebet formuliert oder einen Text verfasst, der, wie ich finde, das ganz gut zum Ausdruck bringt, was Gott sich dabei gedacht hat. Und wenn das klappt, müsstet ihr ihn jetzt auch gleich eingeblendet mitlesen können. Er hat geschrieben: Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert werden für den Sonnenschein, das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben, für den Blick auf die Sterne, für all die Tage, die Abende und all die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Ich finde, es bringt so schön zum Ausdruck, was wir alles bekommen haben und mit welcher Haltung Gott uns das alles gegeben hat, was wir manchmal wahrnehmen und dankbar aufnehmen und manchmal auch als gegeben wahrnehmen. Wenn es für Gott ein so großes Vergnügen ist, uns so reich zu beschenken, wie wir es auch heute Morgen hier sehen, warum sollen wir ihm dann danken? Wir lassen uns doch gerne beschenken, und wenn es ihm so ein großes Anliegen ist, bitte, dann soll er doch machen, wir haben nichts dagegen, das nehmen wir doch gerne auf. Und wir dürfen es auch gerne aufnehmen, aber die folgende Geschichte macht vielleicht deutlich, warum es richtig ist, dass wir Gott danken. Da gab es diesen kleinen Bauern vom Lande, der einmal eingeladen war, in die große Stadt zu kommen, zu den feinen Herren und Damen bei einem Fest teilzunehmen. Bei dem Fest gab es ein großes Buffet und er hat beobachtet, wie die Menschen sich ihre Teller voll gemacht haben, sich an ihren Tisch gesetzt haben und angefangen haben zu essen. Dann hat auch er seinen Teller voll gemacht, hat sich hingesetzt und ein Dankgebet gesprochen. Und die Tischpartner haben das gesehen und dann ein bisschen milde belächelt und gemerkt, ach, guck ihn dir an, der betet noch. Ja, das macht ihr so, ne, bei euch auf dem Land, ihr Kleinbauer, ne? Müsst ihr noch Gott danken für das, was ihr bekommen habt. Er meinte, Bauer, nee, nicht alle machen das bei uns auf dem Land. Sehen Sie, wir haben bei uns im Stall ein paar Säue und Ferkel. Die fressen einfach drauf los. Aber alles, was Mensch bei uns ist, dankt seinem Gott und Schöpfer für die guten Gaben, die er bekommen hat. Uns Deutschen wird oft nachgesagt, wir sind oft dabei zu nörgeln. Und vielleicht tun wir das auch, aber heute wollen wir das einmal nicht tun. Wir wollen heute mal ganz bewusst diesen Blick auf den Dank werfen und innehalten und uns bewusst werden lassen, wofür wir Gott dankbar sein können. Und der Predigttext, der uns heute gegeben ist, steht in 2. Korinther 9, in den Versen 6 bis 15. Und ich möchte ein, zwei Punkte nennen, die uns vielleicht ganz praktisch helfen können, dankbar zu werden oder wie sich Dankbarkeit ausdrücken kann. Dort steht: Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt ihr doch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es: Er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit in ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sie Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Wie gesagt, ich möchte nur ein, zwei praktische Anregungen geben, wie wir vielleicht einen Weg finden können, Gott angemessen zu danken. Und mir ist es wichtig zu sagen, das ist jetzt hier kein Appell an euch, zu sagen, gebt mehr, das ist noch nicht genug, strengt euch an, da geht doch noch mehr. Sondern es soll einfach eine Idee sein, die uns die Bibel gibt, wie wir ein Leben leben können, das von dem Segen Gottes geprägt und gezeichnet ist. Der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist, gib so viel du kannst. Gott ist kein Gott, der uns das Geld aus den Taschen rauszieht. Das ist nicht sein Stil und das hat er nie gemacht. Die Entscheidung, ob und was wir geben, die hat er immer uns selbst überlassen. Und Paulus wählt hier diesen Vergleich aus der Natur, den die Menschen damals, als auch wieso wir auch heute, gut verstehen können, wenn er von dem Bauern spricht, der sagt, wer wenig aussät, der kann eben auch nur wenig ernten, weil wenig wachsen kann. Wichtig dabei zu wissen ist, wenn wir etwas aussehen, wenn wir etwas geben, dann machen wir das nicht, weil wir Gott irgendwie versorgen müssen, weil er knapp bei Kasse ist, weil unsere Gaben ihn ernähren. Er hat alles, was er braucht. Mehr als das, er kann sogar uns reich beschenken und er kann aus dem Vollen schöpfen. In unserem Predigttext haben wir in Vers 8 gelesen, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht und ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das passt sehr gut zu dem, was wir auch im Alten Testament lesen, im Psalm 24, dem ersten Vers. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Alles, was in dieser Welt ist, gehört Gott. Es kommt von ihm. Er ist der Schöpfer und es gehört ihm. Er braucht im Prinzip keine Gaben von uns. Er hat uns im Gegenteil mit Jesus alles gegeben, was er hat. Er hat nichts zurückgehalten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich als Vater, ich brauche ganz streng genommen nicht die vielen, vielen ausgemalten Bilder, die ich in den letzten Jahren von meinen Kindern bekommen habe. Das bringt mich nicht über die Runden. Das ist eigentlich nicht nötig, dass ich das bekomme. Aber es bringt etwas, was in unserer Beziehung zum Ausdruck bringt. Nämlich die Freude und die Liebe, die Hingabe, die sie investiert haben, um mir eine Freude zu machen. Und so sollen auch wir geben. Es soll Gott eine Freude und eine Ehre sein. Nicht, weil er es braucht, sondern weil wir etwas zum Ausdruck bringen, wie er zu uns steht und wir zu ihm. Und das ist immer diese Frage, ja, was sollen wir denn jetzt geben? Wir lesen da im Alten Testament, beim Propheten Maleachi, Kapitel 3, dass wir etwas von dem Zehnten wiedergeben sollen. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Also einige sagen, ja, das galt jetzt zur Zeit des Alten Testaments, da sollten ja auch noch die Priester im Tempel versorgt werden, weil sie ja nicht einen normalen Beruf nachgegangen sind, ihre ganze Zeit für Gott benutzt haben, die mussten versorgt werden, aber in den Zeiten leben wir doch nicht mehr. Sie fangen an zu rechnen und zu feilschen, sagen, ja, der Zehnte ist aber auch schon ganz schön viel. Reicht nicht auch irgendwie der 20.? Die Frage, soll ich es jetzt für meinen Zehnten vom Brutto zahlen oder vom Netto zahlen? Gib's vom Herzen, sag ich. Darum geht es. Wir fuchteln da manchmal mit Zahlen und jonglieren da rum, weil wir meinen, dass wir dann damit Gott die Ehre geben. Das tun wir nicht. Aber darum soll es doch gehen, dass wir Gott die Ehre geben und ihm eine Freude machen. Das, was wir in Maleachi lesen, ist ein Merkposten, keine Begrenzung. Wenn du mehr geben kannst, dann tu es. Gott möchte uns beschenken. Das haben wir von Lothar Zinetti gehört. Und es ist ihm ein Vergnügen, uns etwas zu geben. Und genauso soll es auch uns ein Vergnügen sein, ihm etwas zu geben. Die Frage ist nicht, wie viel muss ich denn jetzt geben an Zeit, an Kraft, an Geld, sondern die Frage sollte immer sein, wie viel kann ich denn geben? Der zweite Punkt, es klang eben schon an, gib mit einem fröhlichen Herzen. Stell dir einmal vor, du bittest Gott um irgendeine Sache und er reagiert mit, oh nee, nicht die schon wieder, jetzt kommen die schon wieder und wollen was von mir. Oh nee, muss das, Leute? Ich weiß nicht. Muss doch gar nicht sein, oder? Können wir uns doch nicht vorstellen, so wird uns doch Gott nicht beschrieben. Und bei uns soll es genauso wenig so der Fall sein. Wir sollen nicht gezwungenermaßen geben, weil wir uns genötigt fühlen. Jede und jeder soll für sich selbst entscheiden, was und wie viel er oder sie geben möchte, und zwar freiwillig und nicht aus einem Pflichtgefühl heraus. Denn, das haben wir gelesen, Gott liebt jemanden, der fröhlich gibt. Wenn sich hier jemand abquälen muss, etwas zu geben, dann soll er es lassen. Wirklich, Gott braucht das nicht. Gott ist ein Gott der Freude und er möchte es mit Freude auch empfangen. Ein Kollege von mir, einige kennen ihn hier, weil er vor ein paar Jahren hier war, Heiner Rust, der hat mal davon berichtet, wie er in einem afrikanischen Gottesdienst war. Und dann kam die Zeit der Kollekte in diesem afrikanischen Gottesdienst und anders als bei uns ging dann nicht ein Korb durch die Reihen, sondern es gab vorne diesen Krug, diese Vase. Und dann fing die Musikgruppe an zu spielen, die Band fing an zu spielen, ein fröhliches Lied und es fing an, so afrikanisch, rhythmisch, alle sich zu freuen. Und der Pastor meinte, und ihr wisst, was jetzt kommt? Und die ganze Gemeinde hat angewortet, jetzt kommt die Kollektenzeit. Und gesagt, genau, und ihr wisst, was die Kollektenzeit ist? Und sie sagten, die Kollektenzeit ist eine Segenszeit. Und sie fingen an, alle sich von ihren Plätzen zu erheben, zu tanzen, sind nach vorne getanzt und haben ihre kleinen Beträge, die sie hatten, in diesen Krug geworfen. Und dann haben sich alle wieder gesetzt und dann waren fertig und dann meinte, und jetzt kommt die zweite Kollektenzeit und dann fing das Ganze nochmal und alle haben wieder getanzt, weil jetzt ging die zweite Runde los. Können wir auch mal versuchen? Ich versperre mich dem nicht, aber gut, wir sind halt eben keine Afrikaner. Und trotzdem, es ging darum, dass die etwas begriffen haben. Es geht hier nicht um die Menge, die wir geben. Es geht um die innere Haltung, mit der wir etwas geben. Und da haben die etwas begriffen, weil sie verstanden haben, hey, ich kann etwas von dem bisschen, was ich habe, geben. Spätestens seit dem Moment, wo wir in der Bibel von der Witwe mit dem kleinen Schärflein gelesen haben, wissen wir, dass es Gott nicht darauf ankommt, wie viel wir geben, sondern mit welcher Haltung wir es geben. All das, was wir geben, das, was wir Opfer nennen, was uns was kostet, unsere Hingabe, das soll doch ein Zeichen unserer Liebe für Gott sein, ein Zeichen unseres Vertrauens. Es ist Gott zur Ehre und kein Almosen für ihn. Und er verlangt nichts von uns, was er uns nicht auch vorher gegeben hat. Ich bin ein reich beschenkter Mensch und ich möchte auch ein reich dankender Mensch sein. Und das ist dann der letzte Punkt. Die Kollekte, die wir sammeln, nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über, auch das ist eine geistliche Übung. Das kommt so nicht rüber, weil wir das nicht so als geistliche Übung wahrnehmen. Da wird jetzt nicht andächtig geschwiegen, da geht ein Korb durch die Reihen und da packen wir schnödes Geld rein, mit dem wir die ganze Woche über einkaufen und so. Aber auch das ist eine geistliche Übung. Wir sammeln hier keinen Vereinsbeitrag ein, den jeder zahlen muss, der hier mitmachen möchte. Es geht um einen geistlichen Prozess, bei dem wir ganz praktisch, wirklich physisch fühlbar lernen, Gott zu vertrauen, indem wir etwas loslassen von dem, was er uns gegeben hat. In dem Vertrauen darauf, dass wir dann nicht zu kurz kommen werden, dass es uns nicht fehlen wird. Ja, der Betrag fehlt uns im Portemonnaie, aber wir werden nicht daran leiden. Das ist das Paradoxe in unserem Glauben, etwas loslassen und zu wissen, ich bekomme dafür etwas, obwohl man gerade etwas loslässt. Und das ist durch die Kollekte eine ganz praktische Übung, die wir in jedem Gottesdienst auch einüben können. Wir sind ganz reich beschenkte Menschen, behaupte ich. Und ich glaube, dieser Tag soll uns das ganz besonders vor Augen führen, für den Fall, dass wir es irgendwann mal vergessen haben sollten. Wir sollen Gott Dank geben, und zwar so viel wir können. mit einem fröhlichen Herzen und dem Bewusstsein, dass wir nicht zu kurz kommen werden, weil Gott uns versorgt. Amen.